Dazu kommt dann noch der übliche Elektroschock-Behandlung. Ja, wir haben es Frying the Brain genannt. Dann nehmen sie den Elektroschocker und packen den dir hier an die Schläfe. Und dann bist du im Prinzip kaputt.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Barfuß, weil ich nicht weiter als 50 Meter vom Strand entfernt wohne.
Da könnte man glatt neidisch werden. Also, Robert, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Zu Besuch haben wir heute Robert Rother, 38 Jahre, ursprünglich aus Unna, lebt aber aktuell auf Wangerooge. Wieso, weshalb, warum, das wirst du uns gleich ausführlich erzählen. Also erstmal herzlich willkommen, Robert.
Ja, freut mich sehr, Daniel und Daniel.
Ja, das ist bei uns immer, wir können immer häufiger Good Cop, Bad Cop spielen. Und ja, also das passt eigentlich mal ganz gut, Daniel, oder?
Ja, fangen wir doch die Frage auch mit Good Cop und Bad Cop an. Borussia Dortmund oder Schalke 04?
Borussia Dortmund. Weil ich in Dortmund geboren bin.
Das ist gut. Das ist schon mal. Es gibt aber auch welche, die irgendwo anders geboren sind und dann trotzdem irgendwo anders Fan sind. Aber,
ja. Ja, bei mir gibt es keine Ausreden. Stadtkliniken geboren, nee. Da gibt es nichts anderes.
Sehr schön. Leben in einer kalten oder eher in einer heißen Gegend?
Heiße Gegend. Ich liebe den Strand und das Meer und liebe es, in kurzen Hosen rumzulaufen.
Okay. Und wenn du die Wahl hast zwischen Ordnung oder Chaos?
Chaos. Also, es fällt mir schwer, Ordnung zu halten, wirklich. Also, ja.
Nächste Frage. Lieber sparen oder lieber Geld ausgeben?
Lieber sparen. Vorher habe ich viel Geld ausgegeben, das war alles jetzt anders.
Okay, und eine schon fast philosophische Frage. Gibt es Aliens, ja oder nein?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der großen, weiten Welt wir die Einzigen sind.
Ja. Wie siehst du das denn, Daniel?
Boah. Die Argumentation, der kann ich folgen, aber dieses ganze Science-Fiction-Thema und Co., auch wenn manche Sachen mittlerweile ja mathematisch hergeleitet sind, kann ich mich irgendwie nicht mit anfreuen. Aber die Argumentation, die Robert sagt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir alleine sind, ja, da habe ich kein Gegenargument.
Dito, dem schließe ich mich an. Aber wir müssen ja keine Fragen beantworten, sondern das ist ja die Aufgabe, die unser Gast immer am Anfang unserer Podcast-Folgen hat. Von daher, lieber brünett oder blond?
Brünett, damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht.
Klare Antwort.
Okay. Letzte Frage von mir. Erfolgreiche Karriere oder glückliches Familienleben?
Erfolgreiche Karriere. Das war bisher immer mein Weg, den ich gegangen bin. Und ja, das ist meine Erfüllung.
Okay, das ist ja auch eine perfekte Überleitung, Robert, um ein bisschen darüber zu berichten, was du in den letzten Jahren alles erlebt hast. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir normalerweise hier im Podcast viele positive Themen behandeln und ja, halt auch häufiger auf die Themen gehen, wenn wir dann davon sprechen, wie schön die fernen Länder und Kulturen sind und sonstiges. Ich glaube, da ist auch wichtig, und das weiß ja, glaube ich, auch jeder, dass es da halt auch immer wieder mal andere Geschichten gibt, nämlich eine andere Seite der Medaille sozusagen. Und ja, du hast irgendwie beide Seiten der Medaille sehr klar erlebt. Und das ist halt super spannend, was du erlebt hast. Und am Ende des Tages würden wir gerne jetzt einfach so ein bisschen mit dir mal chronologisch durch deinen Werdegang gehen, weil ich meine, wir beide kennen uns noch aus Schulzeiten. Von daher, ja. Bis dahin weiß ich noch. Ich glaube, du warst der einzige Junge bei uns auf der Schule, der irgendwie noch, ich glaube, echt noch minderjährig war, aber trotzdem schon mit Aktiendepots unterwegs warst. Und ja, dann hast du ja eine steile Karriere eingeschlagen. Also vielleicht magst du mal vom Beginn deiner Zeit erstmal sprechen.
Ja, klar. Also wie gesagt, ich bin in Dortmund geboren im Jahr 82 und relativ früh ist mein Vater gestorben. Ich habe noch zwei Geschwister, Melina und Maximilian. Und ich bin in Unna dann groß geworden, Unna Massen die Gegend. Und klar, ich habe beim SG Massen Fußball gespielt und du beim Königsborner SV. Also das ist so wie Schalke gegen Dortmund.
Ja, wir waren aber Dortmund.
Ihr wart blau-weiß, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist ja richtig.
Also haben wir die Frage schon geklärt.
Aber Dortmund hatte auch Gründungszeiten blau-weiße Trikots, von daher 1-0 für Daniel.
Okay. Gut, dann ging es, ich weiß nicht, aber dann ging es weiter, ja. Mich hat Aktien immer fasziniert. Also ich habe mal als kleiner Junge angefangen, Zeitung auszutragen und habe ich dann 50 D-Mark bekommen im Monat und das hat mir alles nicht zugesagt. Dann habe ich nach der Schule immer im Videotext die Aktienkurse gesehen. Und dann gab es dann so Aktien wie Volkswagen oder so, die sind dann, glaube ich, von 200 Mark auf 400 Mark innerhalb von ein paar Monaten gestiegen. Und da dachte ich mir, hey, das macht doch mehr Sinn, als jetzt Zeitung austragen. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, ja, und dann bin ich mit 13 Jahren zur Sparkasse gegangen und bin Unna und habe dort angeklopft und habe gesagt, ich würde gerne wissen, wie man mit Aktien handelt. Da hat mich dann die liebe Dame eine Etage höher gebracht zu dem Aktienguru der Sparkasse. Und ich habe ihn gefragt, ob ich jetzt Aktien kaufen kann. Und dann meinte er, nee, das kannst du nicht, dafür bist du viel zu jung. Und du hast ja bestimmt auch kein Geld und du weißt das ja gar nicht. Das ist ja so typische Schlipsträgermentalität. Naja, aber ein Nein gab es für mich nie in meinem Leben. Und dann habe ich mich hingesetzt und meine Hausaufgaben gemacht und geguckt, okay, wie kann ich in Aktien handeln? Und da gab es dann wirklich so ein paar Loopholes, in denen dann meine Mama gesagt hat, okay, hier, du kriegst eine, wie sagt man das, so eine Befügung dafür. Und dann konnte ich natürlich limitiert Aktien kaufen als Minderjähriger. Also jetzt keine Terminhandelsgeschichte machen, sondern einfach Aktien kaufen und verkaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Damit ging es dann los. Und dann ging eine steile Karriere los. Ich habe mich dann früh mit dem Internet auch auseinandergesetzt, habe meine ersten Webseiten gemacht, viele Bücher gelesen und mich direkt auf den amerikanischen Markt fokussiert. Weil in Deutschland gab es damals noch nicht viel. Habe versucht, Englisch zu lesen, englische Bücher gekauft und mich da durchgeboxt. Dann mit 17 Jahren kamen auf einmal zwei Herren auf mich drauf zu, die etwas älter waren als ich und haben gefragt, ob ich nicht Teilhaber einer derer Firma werden möchte. Ja. Und das war dann der Gründung der Nauer zu Nöller AG 1999. Da war ich noch 17 Jahre alt, da war ich auch wieder minderjährig und ich darf noch keine Aktiengesellschaft gründen als 17-Jähriger. Da musste dann Mama auch nochmal kurz einspringen für ein paar Monate, bis ich 18 war und die Aktien dann auf meinen Namen überschrieben werden konnten. Da, aber mit den beiden, also da habe ich damals 50.000 D-Mark in Cash für bekommen als 17-Jähriger. Das war natürlich schon ein Haufen Asche. Und dann hatte ich aber auch gleichzeitig zwei Mentoren gefunden, die mir wirklich die professionelle Vermögensverwaltung beigebracht haben, wenn es um Hedgefonds geht, Gelder verwalten etc. Und dann habe ich die meiste Zeit schon in Frankfurt verbracht, dort hatten wir unsere Büros und ja, mit der Schule ging es dann auch nicht mehr weiter. Kurz nach den Sommerferien in der 13. Klasse habe ich dann meinen Abmeldeschein eingereicht und es hatte keinen Sinn mehr für mich, weil ich war dann auf dem Hansa-Berufskolleg und da wollten mir die Lehrer erzählen, wie Aktien funktionieren und ich war aber schon Gründer einer Investmentfirma. Ja, ja. Das hatte dann zwar jetzt nicht negativ gemeint, ne, an die Leute. Es war eine lustige Zeit im Hansa-Berufskolleg, nur ich war auch nicht mehr anwesend. Das muss man auch sagen.
Das kann ich bestätigen, ja.
Ich war noch gemeldet, aber nicht mehr anwesend.
Ja. Ja, es gab auch Leute, die auch irgendwie dann die Schule geschmissen haben, aber meistens es nicht geschafft haben und dann doch irgendwo anders ihren Weg gesucht haben. Aber ja. Du warst dann doch einer der wenigen, die Schule geschmissen haben, weil sie schon woanders einfach so erfolgreich waren, dass sie eigentlich nicht mehr auf die Schule angewiesen waren.
Nee, ja. Definitiv nicht mehr. Und dann hatte ich teilweise auch schon mehr Geld verdient als meine Lehrer im Monat. Naja, und dann geht man halt seinen eigenen Weg. Und dann habe ich auch die Anteile an meiner ersten Firma verkauft nach 3 Jahren. Ich glaube, das war 2002, 2003 so um den Dreh. Da habe ich über 200.000 Euro für bekommen. Das ist natürlich dann Batzen Geld. Und dann habe ich mich erstmal zur Ruhe gesetzt. Ich hatte auch so ein bisschen Burnout-Syndrom, muss man ganz ehrlich sein. Und ja, zu dieser Zeit habe ich dann auch noch sozusagen meinen Ersatzvater kennengelernt. Das war eine turbulente Zeit mit dem Burnout. Da wollte ich ja Sachen machen wie zur französischen Fremdenlegion gehen und weil ich keinen Bock mehr hatte aufs Investmentgeschäft. Naja, aber der Herr, Oliver, war noch gestern im Livestream, hat mich dann, der ist IT-Sicherheitsexperte und hat mich dann so ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Und dann habe ich weitere coole Leute kennengelernt, auch aus dem Unternehmerbereich. Und dann bin ich mit dem Gunther, bin ich dann 2004 nach China ausgewandert. Weil ich schon immer raus wollte.
Ganz kurz noch nachgefasst. Du hast 200.000 Euro oder D-Mark bekommen, also eine Stange Euro, Geld ja, einfach. Ja. Euro und hast dich in Anführungsstrichen zur Ruhe gesetzt. Da warst du wie alt dann?
Anfang 20. Anfang 20, genau, ja.
Ja, okay. Zur Ruhe setzen mit Anfang 20 bedeutet wo? Wie?
Ach ja.
Okay, du hast gerade Burnout zwar gesagt, aber.
Ich habe mir ein schönes Haus gemietet, eine schöne Wohnung gemietet und dann erstmal nur durchgefeiert. 6 Monate, 7 Monate am Stück im Ruhrgebiet. Okay. Was man halt so macht. Und das Leben genossen, ja.
Ja. Und dann hast du wieder so viel Antrieb gehabt, dass du gesagt hast, so jetzt geht's einen Step weiter.
Ja, ich wollte schon immer raus aus Deutschland, ja. Das war schon immer mal, hätte den Drang weg in die große weite Welt. Und es war mir jetzt aber nicht klar, dass ich nach China komme. Das ging dann halt über einen Kontakt, den ich hatte. Einen guten Freund, den ich gefunden habe in der Zeit, der auch gerade, der war der jüngste Manager bei Henkel, der Gunther, und hat dann auch seinen Job aufgegeben, hat eine dicke Abfindung bekommen und hat sich selbstständig gemacht. Und er war Handelsberater für Deutschland und China, speziell für die Stadt Guangzhou. Und da ich ja auch nichts zu tun hatte, hangen wir die ganze Zeit zusammen rum. Und dann meinte Robert, komm doch einfach mal mit nach China. Und dann habe ich gesagt, okay, das war Anfang oder Mitte 2004. Und dann habe ich gesagt, okay, komme ich einfach mal mit nach Shanghai und nach Guangzhou. Und dann ging die Reise in die große, weite Welt los. Und als ich dann in Shanghai gelandet bin, war nur, wow, was geht denn hier ab? Wir kennen ja nur Deutschland, kleine Einfamilienhäuser oder vielleicht mal ein 5-stöckiges Hochhaus. Ne? Und dann die erste Nacht habe ich in Jin Mao Tower verbracht und im 88. Stockwerk haben wir eine schöne Flasche Chivas getrunken. Und dann guckst du über Shanghai und denkst dir, Wo bin ich hier, ne? Da war ich in einer anderen Welt und die Welt hat mir gefallen. Ja. Da war ich dann verloren.
Aber Daniel, war das bei dir auch so? Weil ich meine, jetzt in Shanghai selbst war ich noch nicht, aber wir waren ja zusammen in New York und als ich dann nachher wieder nach Hause gekommen bin und hier wieder wirklich dann irgendwie durchs Ruhrgebiet gefahren bin, habe ich wirklich, das kam einem alles irgendwie klein vor und auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie alt.
Provinzmäßig, ne?
So provinzmäßig, ja. Hast du ein ähnliches Gefühl gehabt, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass die, wie Robert es gerade geschrieben hat, diese andere Welt, ich glaube, man kann ja schon realisieren, dass man auch in eine andere Welt eintaucht. Ich stelle mir eher vor, was macht ein New Yorker, der am Times Square steht, wenn er bei uns in Unna ins Nikolaiviertel guckt? Also der muss dann ja auch denken, er ist in einer anderen Welt. Ich glaube, das geht in beide Richtungen.
Das stimmt.
Ja. Aber Robert, eine Zwischenfrage hätte ich, weil das vorhin noch bei dir so schon fast flapsig war, du hast Zeitung ausgetragen und sagtest ja 50 D-Mark verdienen. Das ist ja von der Effizienz jetzt nicht so cool. Kann man, ohne es jetzt irgendwie negativ zu deuten, sagen, dass finanzielle Freiheit immer dein Antrieb war, auch schon als 13-jähriger Bub?
Ja, also Geld verdienen, ich meine, Geld bedeutet auf eine gewisse Art und Weise Freiheit. Man muss mal ganz einfach sagen, wenn ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen muss, ob ich mir jetzt ein Flugticket nach New York kaufen kann oder dafür jetzt 2 Jahre sparen muss, ist da schon ein Unterschied. Also das ist ein großer Antrieb. Also Geld equals Freedom.
Das Zitat nehmen wir in einer halben Stunde nochmal auf, okay?
Ja, kann man gerne machen. Also es ist nur mal die Wahrheit. Man kann drüber lachen, man kann es verspotten, aber was soll ich sagen? Ist so.
Also Robert, das heißt, Geld ist auf jeden Fall ein Antrieb. Das heißt aber, dieser Punkt mit finanzieller Freiheit, den behalten wir uns mal im Kopf. Denn wenn wir gleich deine Geschichte nochmal durchgehen, dann kann man den Satz auf jeden Fall, glaube ich, nochmal für die Zuhörer nochmal anders interpretieren.
Okay.
Ja, und dann, Robert, hast du jetzt gerade ja gesagt, du bist dann irgendwie 2004 Richtung China gegangen, hast dann Singapur kennengelernt etc. Und wie ging es dann weiter? Wie ging es dann los?
Ja, erstmal habe ich in China das, was man natürlich als erstes mal finden sollte in einem fremden Land, ist eine Freundin, ja, um die Kultur kennenzulernen und die Sprache kennenzulernen. Das ist der erste Schritt, den jeder Single machen sollte im Ausland.
War die blond oder brünett?
Die war brünett, das war. Okay. Und es war eine Chinese Australian Lady, die Sissy. Und ja, mit der habe ich dann angefangen und dann habe ich weitere Geschäfte gemacht, wie zum Beispiel Schuhfabrik aufgebaut, Schmuckfabrik aufgebaut und naja, ich habe dann auch bin viel rumgereist. Wir waren in Thailand beim Tsunami 2004. Wir waren in Sydney ich war Singapur, wie du schon sagst, überall, wo man halt so ist in Asien und natürlich ja Australien, Down Under. In Sydney war ich lange Zeit. Dort vor allem auch mein Englisch verbessert. Und dann ging das halt natürlich mit ihr in die Brüche und ich habe dann eine neue Partnerin kennengelernt. Das wurde dann noch meine Geschäftspartnerin, die Angelina. die auch brünett und mit so einem Rotstich drin in den Haaren als Chinesin. Und sie kommt aus Shanghai, um auf deine Frage einzugehen. Okay. Shanghainese, eine ziemlich intelligente Frau und kommt auch aus dem Investmentbereich. Mit der habe ich dann angefangen, meine neue Investmentfirma aufzubauen. Und das hat ein bisschen gedauert. Natürlich musste man sich dann ein neues Netzwerk aufbauen. Im Chinesischen nennt man das Guangxi. Das heißt, die Denkweise, die wir hier in Europa oder ich sag mal speziell in Deutschland haben, damit kommt man in China nicht weit. Es gibt nicht so etwas wie Verträge, auf die man sich verlässt oder irgendeine Bankauskunft. Nein, also in China ist es so, wenn ich dich meinen Freunden vorstelle, das heißt, ich bürge auch für dich. Wenn ich sage, hey, das ist mein Freund, meine Freunde Daniel vom Urlaubsguru, die machen dies und dieses Geschäft, dann weiß jeder, okay, dass ich das schon geprüft haben muss. Weil wenn ich nicht weiß, dass ihr das wirklich macht, dann bin ich im Prinzip dafür verantwortlich. Wenn ihr Mist baut mit den Leuten, okay, dann habe ich auch Problem. Das ist so das Prinzip. Das Guangxi nennt man das. Und so, wenn man dieses clever aufbaut mit den richtigen Leuten, dann kann man sehr erfolgreich sein in China oder generell in Asien, würde ich das mal sagen. Ja, und das sind
halt solche. Das hast du geschafft.
Ja, das haben wir aufs Extremste skaliert. Gerade mit der Wirtschaftskrise 2008, da ist unsere Firma explodiert. Da habe ich am ersten Tag der Krise $800.000 verdient an Kommission, weil wir uns eine Underground Bank aufgebaut hatten und wir haben dann Geld getauscht vom Chinese Renminbi in US-Dollar oder andere Währung. Es muss auch hier wieder, deutsche Denkweise kommt nicht weit. Ich kann nicht einfach hingehen in China und mein Geld überweisen, wie ich Lust und Laune habe. Das ist alles reguliert vom Staat. Und natürlich, als die Krise kam, brauchten viele chinesische Unternehmen ihr Geld, um ihre Angestellten zu zahlen. Sie hatten aber nichts, weil keine Aufträge mehr, also die Aufträge wurden nicht mehr bezahlt durch den Credit Crunch. Und andere wollten ihr Geld schnell rausbringen aus dem Land. Und so haben wir dann den Mittelmann gespielt und so im Prinzip unsere erste Million verdient, indem wir eine Underground-Bank aufgebaut haben. Dann ist es explodiert. So hast du das Vertrauen der Leute bekommen. Und dann haben wir mit der Wirtschaftskrise das Unternehmen im ersten Jahr von 1 Million auf über 100 Millionen skaliert im Investmentbereich. Und hat dann sehr viel Geld unter Management, sehr viel Geld selbst verdient daran, haben dann das Geschäft aufgebaut. Natürlich das, was ich vorher auch gemacht habe, Aktienhandel. Wir haben Firmen an die Börse gebracht. Wir haben mit Immobilien gehandelt. Ich habe in Macau, ich war Großhändler in Macau von privater Partner.
Du erzählst das so, als würde ich irgendwie erzählen, wie ich gestern eine Runde durch den Park gegangen bin und nachher mir noch ein Butterbrot gemacht habe. So, weißt du, was ich meine? So als, klar, es ist deine Story, die wirst du auch schon mehr als einmal erzählt haben, aber ich finde, allein das nochmal sich vorzustellen, dass man irgendwie von 1 Million auf 100 Millionen gewachsen ist, was macht das mit einem selbst? Ich meine, du hast ja vorher auch schon mit 17 und so weiter, hast du ja schon gesagt, da bist du schon an das Gehalt der Lehrer drangekommen. Ich glaube, bei der 100-Millionen-Grenze, was macht das mit einem?
Also man muss ganz ehrlich sagen, im Finanzbereich
so Rausch oder
Rausch, klar, man fühlt sich super, ne? Man hat eine neue Freiheit, natürlich auch Verbindlichkeiten durch diese Investmentgeschichten, Verantwortung hat man auch, die man tragen muss. Man macht das ja auch nicht mehr alleine. Ich hatte alleine nur mal mehr Investmentfirma, mehr als 30 Angestellte, hatte noch weitere Projekte am Laufen, hatte einen Luxus Autotuning Shop für Ferraris, Maseratis auf über 1000 Quadratmetern. Ich hatte ein Finanzportal Finance China, wo ich jede Monat 250.000 reingesteckt habe, wo 30 Angestellte mit dran gearbeitet haben an den Übersetzungen. Ich hatte die Lizenzen von der chinesischen Regierung gekauft, um Finanzinformationen aus dem Chinesischen ins Englische zu investieren. Also ich war dabei, das zweite Bloomberg Chinas aufzubauen. Und das war dann auch so eine der Sachen, die mir das Genick gebrochen hat dann hinterher in China, weil man halt zu viel Einfluss und Macht bekommen hat. Ja, da muss man vorsichtig sein. Ähnlich wie es jetzt auch Jack Ma geht, der ja spurlos verschwunden ist. Da muss man natürlich aufpassen. Und da hat man dann auch so eine gewisse Naivität bekommen. Ne? Irgendwo hat man immer noch gedacht, okay, ich habe das die deutsche Denke und in China gibt es sowas wie ein Gesetz oder in anderen Ländern Gesetze, rechtliche Sachen, aber das gibt es in solchen Ländern nicht. Wenn man da dem ein Risiko fürs System wird, dann wird es gefährlich in China, ja. Aber wie du schon sagst, ja, okay.
Jetzt, wo du das jetzt, wie Daniel schon beschrieben hat, in so einem Schweinsgalopp gefühlt irgendwie von 1 Million zu 100 Millionen beschrieben hat und du jetzt auch gerade schon so leicht angedeutet hast, dass da im Rückblicken vielleicht ein paar Sachen schon gefährlich waren, war dir das zu dem Zeitpunkt bewusst, dass du dort etwas machst, was dich in dem Land, in dem du gerade bist, ja irgendwie auch aufs Glatteis führen könnte? Oder war das einfach so schnell, dass du gar nicht das Tagesgeschehen für dich analysieren konntest?
Also wir waren sehr vorsichtig. Meine Geschäftspartnerin war auch Jurastudentin. Wir hatten die besten Anwälte eingestellt, um unsere Verträge zu machen, von Investmentverträgen bis zu den Nutzungsrechten von Informationen. Also ich war sehr vorsichtig, weil ich das ja aus Deutschland kannte. Nur in dieser Hinsicht dachte ich, dass ich abgesichert wäre in China. Nur in China ist ein Vertrag nicht mal das Papier wert, auf dem er gedruckt ist. So, und das war etwas, was ich komplett vernachlässigt habe oder überhaupt nicht dran gedacht habe. Ja.
Ja, und dann hast du da, du hast gerade, wir haben dich ja unterbrochen, du hast ja noch weiter erzählt, du hast ja noch weitere Highlights erlebt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, ich meine nicht nur, klar, die Geschichte im Gefängnis kommt dann danach mit der Verhaftung, aber ich war 2004 zum Beispiel auch mit meiner ersten Freundin Sissy, waren wir, da war ich gerade ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in China und dann haben wir Weihnachtsurlaub in Patong Beach gemacht, Phuket Island und ich glaube am zweiten, ja, am 25. war es, ne? Am ersten oder zweiten Weihnachtstag kam dann halt der Tsunami und wir hatten Riesenglück. Also wir sind an diesem Morgen, ich weiß nicht wieso, sind wir auf diese Sea Cave Tour gegangen, hinter der Phuket Island, da kann man diese Höhlen durchtauchen mit so Booten. Das haben wir mitgemacht und dann auf einmal haben die uns alle ganz schnell aufs Boot rausgeholt, aufs Boot wieder reingeholt und der Kapitän ist wie ein Verrückter aufs Meer rausgefahren, ja, und halt alle waren in Panik, aber keiner wusste, was wirklich vonstatten gegangen ist. Und irgendwann ist er dann wieder zurückgefahren und als wir dann an den Anlagesteg fahren wollten, war der Steg weg. Und dann mussten wir in Rettungsbooten evakuiert werden und dann wurden wir auf Phuket Island gebracht zu einem Sammelplatz von anderen Touristen. Und da hat man erstmal gesehen, dann haben die uns erstmal erzählt, was da passiert ist und haben sie uns Bilder gezeigt, wie auf einmal kein Wasser mehr im Meer war. Das Meer war leer, das musst du dir mal vorstellen. Du guckst dann Kilometer ins Meer rein und das ist auf einmal leer. Das war Wahnsinn, ja. Und dann sind wir wieder auf eigene Faust zurück zu unserem Hotel gefahren, Patong Beach. Und als wir dann dort angekommen sind, war bis zum zweiten Stockwerk unser ganzes Hotel zerstört. Wir wären an dem Morgen normalerweise am Frühstückstisch gewesen, aber dann wären wir tot gewesen. Also an unserem Strand sind weit über 500 Menschen gestorben an dem Tag. Und alles, was im ersten und zweiten Geschoss war, war weg. Es war schon krass. Und wir waren dann wirklich so glücklich, dass wir am zweiten Tag, direkt am zweiten Tag nach dem Tsunami nach Hause fliegen konnten, weil wir den Rückflug gebucht hatten. Und andere mussten dann noch lange verharren. Also das war wirklich, es war ein Erlebnis, ne, sowas zu sehen. Aber was ich da sagen muss immer wieder, die Thailänder haben da in der Sekunde, als denen wirklich alles genommen worden ist, ihre ganzen Existenz, haben uns wirklich noch ihr letztes Hemd gegeben, ja, haben uns Wasser gegeben, was zu essen gegeben und haben sich wirklich um einige gekümmert da. Seitdem bin ich auch in Thailand verliebt. Ich habe viele Freunde in Thailand, thailändische Freunde, deutsche Freunde, die dort leben. Ich war oft dort und kann nur sagen, da ist eine Herzlichkeit in dem Land, was ich sonst in keinem anderen Land wirklich, was in so einer Krise war, erlebt habe.
Krass. Ja. Also ich selber war auch mal in Thailand, in Kamala Beach. Und da lag ich da am Pool und dann ist das halt ein Pool direkt am Meer. Und also in erster Meerreihe sozusagen, wie das heißt. Und ich habe das ja nicht mitgemacht, was du da erlebt hast, gar keine Frage. Aber ich habe ein sehr mulmiges Gefühl bekommen, als ich dann da irgendwann vor Langeweile überlegt habe, okay, war hier eigentlich auch, gab es das hier dann? Weil das war nämlich auch auf Phuket. Und überall siehst du ja diese Tsunami-Warnschilder jetzt mittlerweile da aufgebaut. Leider ja, einfach ein bisschen zu spät, aber gut, unterm Strich ist es so gewesen, dass ich dann mir so ein YouTube-Video angeguckt habe, wie dann dieser Pool, wo ich da gerade lag, ich lag da in der Sonne, alles war friedlich und so weiter und dann gucke ich mir so ein YouTube-Video an, das habe ich dann Martina, meiner Frau, dann halt auch noch gezeigt, ich so, guck mal, und er sagt, boah, mach weg, weil da wurde einem richtig schwindelig, wenn du das gesehen hast, weil da gab es dann nämlich irgendwie von der zweiten Etage des Hotels oder so, hat dann irgendeiner gefilmt, wie dann da das Meer über den Pool hinweggebrochen ist und so weiter. Also ja, unfassbar, das einfach nur zu sehen, so. Da war ich ja, wie gesagt, nicht involviert, aber für dich muss es ja auch ein unfassbares Erlebnis gewesen sein, leider. Und was ihr ja Gott sei Dank überlebt habt, das muss man ja auch.
Also wir hatten super viel Glück, also als wir wirklich wieder zu Patong Beach zurückkamen, also es lagen Schiffe auf den Häusern drauf und so, das kann man sich gar nicht vorstellen, so als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Autos waren in der zweiten Etage gestapelt von Hotels, also da frage ich mich, wie geht sowas, das war Wahnsinn.
Ja, definitiv. Ja. Aber da hast du, sagen wir mal, wirklich, wirklich auch Glück gehabt, wie du gerade gesagt hast. Gott sei Dank wart ihr da unterwegs, in den Höhlen dort unterwegs und ja, da sind wir schnell aufs Meer gefahren, genau. Und ja, in China, um jetzt nochmal auf deine Story zurückzukommen, hast du dann nicht mehr ganz so viel Glück gehabt. Das heißt also, das Glück war irgendwann aufgebraucht. Du hast gerade schon im Gefängnis gesagt, unterm Strich. Bist du tatsächlich eines Tages dort verhaftet worden?
Ja, ich war noch auf der Meisterfeier von Borussia Dortmund 2011, ja, Ende Mai.
Wir haben uns noch gesehen,
ja,
das
genau,
weiß ich noch. Wir haben uns noch in der Uni gesehen, in Ulm,
ja, genau.
Zur späten Stunde. Ohne Witz, das weiß ich noch. Und dann hat man erstmal nichts mehr von dir gehört, über viele, viele Jahre.
Und dann war ich weg, ja, und dann bin ich zurückgeflogen. Ich bin am 19. Mai zurück nach Hongkong. Da hat mich mein Chauffeur abgeholt in Hongkong und mich dann zurück nach Hause gebracht. Dann hatten wir abends eine Verabredung in einer Bar, im Lili Marleen in Shenzhen, mit ein paar Leuten. Und dann bin ich da hingefahren und dann kam die Polizei an und hat mich dann mitgenommen und hat gefragt, ob sie sich mal mit mir unterhalten könnten. Und da konnte ich, kann es natürlich auch nicht Nein sagen bei so einer Einladung. Und wegrennen kann sie auch nicht mehr. Naja, und dann war Ende. Dann saß ich erstmal mehr als 24, also ich war ja schon, hatte einen Jetlag, hatte gar nicht geschlafen. Dann saß ich da wirklich erstmal 24 Stunden, haben sie mich in eine Zelle gesteckt und habe nur gewartet. Und dann nach 48 Stunden oder so wurde ich dann das erste Mal verhört. Ja, und das war, ich meine, ich war wirklich total müde, ausgepowert, kein Schlaf. Und ja, irgendwann meinten sie dann, ja, das geht jetzt nicht mehr so weiter, Robert, jetzt müssen wir dich ins Detention Center bringen, also in Untersuchungshaft. Ja, für 3 Tage erstmal. Und dann sind sie mit mir noch in meine Wohnung gefahren. Ich habe auch schön in Portofino gewohnt. Das ist so eine kleine Luxus-Wohngegend in Shenzhen. Die ist aufgebaut wie das italienische Portofino, 1:1 kopiert. Und da hatte ich ein schönes Apartment, 300 Quadratmeter mit Blick auf den See. Ja, das ist natürlich in einer Stadt wie Shenzhen einmalig. Und dann haben sie dort sich meine Wohnung angeguckt. Meine Haushälterin kam da noch, hat die Tür aufgemacht. Ja, und dann haben sie geguckt, was in meinem Safe ist. Haben wir durch die Wohnung geguckt, haben ein paar Fotos gemacht, den Safe wieder zugemacht. Und dann haben sie mich in Untersuchungshaft gebracht. Ja, und dann ging ein ganz neues Leben los, ja.
Wie lange warst du in Untersuchungshaft?
In Untersuchungshaft 3 Jahre und ich glaube 2 Monate, 3 Jahre oder 3 Monate. Und danach den Rest nochmal 4 Jahre, über 4 Jahre im Gefängnis in Dongguan, Jianyu, Dongguan Prison in ja Dongguan, der Dongguan-Stadt. Und da war ich dann 7 Jahre und 7 Monate, war das die komplette Reise bis Dezember 2018. Da wurde ich dann, 19. Dezember 2018 wurde ich entlassen. Da war die Reise dann.
Feierst du den Tag jetzt? Feierst du den Tag jeden Tag irgendwie jedes Jahr?
Nee, ich hab ihn letztes Jahr vergessen, aber ich wurde dran erinnert von meiner Freundin und so. Aber nee, das ist, habe ich jetzt wirklich nicht abgeschrieben, ja. Das Thema. Als ich dann entlassen worden bin, habe ich das Buch geschrieben, ja, die Drachenjahre, was ja ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Und damit habe ich das dann verarbeitet. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, okay, mit der Veröffentlichung des Buches letzten Jahres im März kam der Erfolg und die Geschichte ist draußen. Das war mein Ziel, auch als Andenken an die ganzen Leute, die noch im Gefängnis in China sitzen. Und auch damit keiner sagen kann, dass es kein Testimony, also kein Zeugenbericht gibt, was dort passiert. Also ich habe deshalb auch geschrieben, weil die deutsche Regierung sowas ja auch noch immer leugnet, dass es keine Folter in chinesischen Gefängnissen gibt und so. Dieses Auswärtige Amt hat mich ja auch als Lügner dargestellt oder dass ich nicht die Wahrheit sage. Das ist natürlich, es geht gar nicht, aber der Spiegel hat die Geschichte rausgebracht und jetzt kann keiner mehr sagen, dass es in China keine Folter gibt, keine Zwangsarbeit. Es gibt es, alles dort. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich wurde von Polizeibeamten getreten. Ich muss bei einer Zwangsarbeit. Ich habe gesehen, wie Leute auf Tiger Chairs gesetzt werden. Das ist so ein Stuhl, wo so Zacken unten drunter sind. Dann wirst du da eingeklinkt und da musst du dann mehrere Tage oder Wochen drauf sitzen bleiben und kannst dich nicht bewegen. Dazu kommt dann noch der übliche Elektroschock-Behandlung. Ja, wir haben es Frying the Brain genannt. Dann nehmen sie den Elektroschocker und packen den dir hier an die Schläfe. Und dann bist du im Prinzip kaputt. Dann ist dein Nervensystem auseinandergefallen. Dann bewegst du dich wirklich nur wie ein Zombie. Und das ist dann bist du natürlich fertig. Ich selbst wurde auch in Untersuchungshaft in Ketten gelegt, weil so 10 Kilogramm Ketten, Hände zusammen und Füße zusammen, weil ich mich beschwert habe aufgrund von ich hatte gesundheitliche Probleme und die haben mich nicht vernünftig behandelt. Und nur aufgrund dessen, weil ich mich beschwert habe, wurde ich dann in Ketten gelegt. Die wollten mich da 3 Tage lang liegen lassen, aber dann kam zum Glück mein Anwalt. Ich weiß nicht, wer der das mitbekommen hatte. Also ich hatte einen der besten Anwälte des Landes. Und der hat es dann geschafft und hat nämlich eingeredet, dass ich mich doch entschuldigen soll, sollte für das, was ich gesagt habe. Da habe ich gesagt, ey, für was soll ich mich denn entschuldigen? Das ist nun mal die Scheiße, die hier läuft. Aber dann gesagt, Robert, jetzt musst du mal über deinen eigenen Schatten springen. Und denn du musst dir irgendwann gesund wieder rauskommen. Nicht, weil wenn du 3 Tage jetzt in diesen Ketten verbringst, da wirst du gesundheitliche Schäden mitnehmen, ja. Ja, und da habe ich dann zum Glück auf meinen Anwalt gehört und da musste ich mich offiziell entschuldigen bei der Polizei, bei den Mithäftlingen für das, was ich gesagt habe und dass das nicht weiter vorkommt. Das war eine große Erniedrigung, ja. Also Würde gibt es dort nicht, die Würde wird dir genommen. Ja, und danach wurden mir dann die Ketten abgelegt und dann ging es wieder einigermaßen normal weiter. Aber das sind so Alltagsgeschichten, die du durchlaufen musst. Und da lernst du mal dein Ego kennen, da lernst du deine Wut kennen, deinen Hass. Und vor allem, was es heißt, ja, Würde eines Menschen ist unantastbar, wie es bei uns im Grundgesetz steht, der 1. Artikel. Mhm. Ja, da merkt man am eigenen Leibe mal, was das denn bedeutet. Und der Satz steht nicht ohne Grund dort.
Krass.
Also, man wird gebrannt. Die Seele wird wirklich durch Feuer gezogen. Ne? Und ja, da musst du durch, ne?
Ja, also als wir uns auf dieser BVB-Meisterfeier noch gesehen haben, kurz bevor deine Haft dann, kurz bevor du verhaftet wurdest, da haben wir uns ja noch gesehen und ja, da hast du halt auch ein bisschen mehr auf den Rücken gehabt, wie ich auch.
Ja, yeah, ja.
Hast noch gut unterhalten und ein Bier getrunken etc. Und dann habe ich, wie gesagt, ja auch jahrelang nichts von dir gehört und dann hat deine Mama ja diejenige, die dann den Weg Richtung Öffentlichkeit gesucht hat, zumindest hier im Ruhrgebiet mit den lokalen Medien gesprochen hat und so weiter und ein Foto von dir hatte aus der Haft. Und da warst du, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo, ob du das weißt, aber auf jeden Fall warst du nur noch ein Strich in der Landschaft.
Und ja.
Da war hier gefühlt alle, die dich von früher kannten und so weiter, waren dann alle geschockt und haben dann erstmal überhaupt mitbekommen, was da so passiert. Und vielleicht kannst du mal über die ersten Monate deiner oder ersten Jahre deiner Haft sprechen, weil im Endeffekt musst es ja, ich glaube, keine Ahnung, also ich manchmal hört man ja, dass in Deutschland wohl die Gefängnisse sehr, sehr
Die könnt ihr als 5-Sterne-Hotels verkaufen auf dem Urlaubsguru. Ja. Für mich, das ist, ich sage, um dir mal ein Bild dafür zu geben, wie wir gelebt haben oder gehaust haben im Gefängnis.
Aber kann ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Bevor wir sie gleich übergehen, du hattest so geschrieben, aus Dortmund zurück, dann in China, dann in dieser schönen Bar. Jetzt kennt man das so aus deutschem Fernsehen und vielleicht auch aus amerikanischen Fernsehen, dann kommt die Polizei und dann muss sie einem sagen, was der Tatverwurf ist. Was haben die Polizisten, die in China in ihrer Sprache, die du dann wahrscheinlich auch verstanden hast, direkt vorgeworfen, damit sie dich gefühlt an dem Abend aus deinem echten Leben ja entzerren konnten?
Die haben mir gar nichts vorgeworfen. Die haben nur gesagt, sie wollen sich mal unterhalten. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst ja sagen oder nein sagen. Aber du weißt, wenn du nein sagst und die Polizei steht schon vor dir, dann kann es vielleicht auch anders ausgehen, ne?
Also es gibt jetzt nirgendwo den Punkt, wo man hat dir gesagt, Robert, du hast das verbrochen.
Nach einem Jahr und 3 Monaten habe ich die Anklage erhalten. Vorher war ich in Isolationshaft.
Okay.
Das ist unfassbar. Wurde nur verhört, mehr als 100 Stunden in den ersten Monaten. Saß habe 12, 13 Stunden nur auf einem kleinen Steinhocker und wurde dann immer nach dem Prinzip Good Cop, Bad Cop auseinandergenommen. Mir wurden falsche Beweise vorgelegt, falsche Aussagen von meiner Geschäftspartnerin. Und das einzige Ziel, was die hatten, war, dass ich gestehe, dass man mental bricht. Also die gehen da wirklich psychologische Folter so mit dir ins Gericht, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wo es links und rechts. Du bist von der Außenwelt abgeschottet, keine Informationen, gar nichts. Du weißt nichts, was losgeht und die packen dich in so eine Fantasie Welt rein, bis du halt nicht mehr vor und zurück weißt und dann fängst du halt an zu gestehen und sagst Sachen, die du hinterher bereust und die vielleicht auch gar nicht wahr sind oder die meistens gar nicht wahr sind, nur weil du willst, dass das aufhört. Das ist Psychoterror, ja. Totaler Psychoterror.
Wahnsinn. Und du wolltest gerade noch den Unterschied zwischen dem 5-Sterne-Hotel in Deutschland und dem Gefängnis in China.
Also um es mal so bildlich vorzustellen, das Gefängnis in China, wir haben mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern gelebt, gegessen, geschissen, gewaschen und das im Sommer bei 40, 42 Grad mit nur einem kleinen Ventilator oben. Ich habe zusammen auf so einem Bett geschlafen. Ja, es war so genau 2 Schulterbreiten und immer mit zu zweit auf so einer Holzpritsche. keine Matratzen, sondern nur auf dem Holzboden. Wobei, ich brauche jetzt keine Matratzen mehr oder so. Das ist ja nur Luxus, ne? Also ich kann einfach auf dem Boden liegen und da schläft es sich sogar ganz gut. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist das sogar ganz komfortabel. Gerade im Sommer, wenn du bei 40 Grad dann ohne Klimaanlage und bei 99% Luftfeuchtigkeit, wie es da oben ja ist, ist ja Äquatorlinie. Wie im Urwald und dann schwitzt du nur, du gehst ein. Ne? Und in diesem Zellen hat sich dann alles abgespielt und dann mussten wir morgens immer um 5.30 Uhr aufstehen, dann schnell frisch machen, schnell essen, also du hast keine Zeit gehabt. Klar, mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern, da hast du ziemlich, das ist wie ein Ameisenhaufen, ja. Und dann mussten wir uns fertig machen. Dann sind wir um 7 Uhr in die Fabrik marschiert, also 6.45 Uhr, wie bei der Armee, mussten wir marschieren lernen. IA-Sanze, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und die ganzen Kommandos mussten wir lernen. Dann sind wir wie so ein Bataillon in die Fabrik reingegangen. Da waren wir dann mit 180 Leuten in unserer Fabrik. Und dann haben wir da Hochfrequenztransformatoren gebastelt. Das sind so Ringkerne, wo Aluminium oder andere Drähte, Kupferdrähte und so weiter aufgezogen werden. Die werden dafür benutzt, um elektronische Geräte zu kontrollieren, dass die Voltspannung sich immer anpasst für Ladegeräte oder so oder Fernsehgeräte. Und die werden auch nach Deutschland exportiert. Das haben sie auch. Haben sie ganz fröhlich gemacht. Hey Robert, guck mal, die bringen die jetzt nach Deutschland. Da werden die verkauft. Obwohl, ja. Da mussten wir dann bis 12 Uhr, also morgens 5 Stunden, auf Akkord arbeiten. Man hat seine Arbeitsziele gehabt. Und wenn man die nicht eingehalten hat, wurde man bestraft. Wenn man sich geweigert hat zu arbeiten, wurde man bestraft. Man wurde für alles bestraft.
Gut, dann ging's. Was heißt bestraft sein? Bestraft
werden? Wenn du deine Arbeitsziele nicht erreichst, dann kriegst du deine Punktzahl nicht. Also du musst eine gewisse Punktzahl erreichen im Monat. Dann wird zum ersten deine Haftzeit nicht verkürzt. Zum zweiten darfst du keinen Telefonanruf nach Hause machen. Zum dritten kriegst du kein Geld. Und zum vierten darfst du dir keine anderen Extras einkaufen. Du kriegst kein komfortables Bett. Und du wirst angefangen zu gemobbt zu werden von anderen Häftlingen und dir wird das Leben schwer gemacht. Wenn du komplett die Arbeit verweigerst, wirst du gefoltert. Dann kommst du auf den Folterstuhl, der Tiger Chair. Bisschen Einzelhaft und das ganze Programm. Ja, wir mussten dann immer bis 12 Uhr arbeiten und dann um 12 Uhr ging es schnell wieder im Marsch zurück in die Zelle. Dort dann kurz Mittag gegessen und dann um 12.30 Uhr Mittagsschlaf bis 12.45 Uhr, bis 13.15 Uhr. Dann um 13.30 Uhr raus, zurück in die Fabrik marschiert und dann nochmal von 14 bis 18 Uhr gearbeitet. Ist also ja dann 9-Stunden-Tag und dann schnell zurück um 18 Uhr, schnell Mittag, Abendbrot gefuttert. Also das ist so eine Reisklumpen, Reismasse, weiße Pampe mit abgelaufenem Gemüse und Hühnerfüße, Hühnerarsch und Hühnerkopf. Oder auch mal Abwechslung mit Entenarsch, Entenkopf und Entenfuß. Das ist da die Abwechslung. Und dann war es der ganze Tag aber noch nicht zu Ende. Um 19 Uhr müssten wir dann runter alle und Xin Wen Lianbo gucken. Das sind die chinesischen Nachrichten. Bis 19.30 Uhr oder wenn Xi Jinping auch mal ein bisschen redet, dann geht es noch bis 19.45 Uhr oder bis 20 Uhr. Und danach fängt dann die Polizei an mit irgendwelchen Ansprachen. Dann kommt die Reformation. Also es heißt ja Re-Education through Labor, also Reformation durch Arbeit. Dort haben wir dann, mussten wir uns anhören über Karl Marx, über die chinesische Reform, über alles Mögliche, mussten wir uns wirklich den ganzen Quatsch nochmal reinhauen bis 9 Uhr. Dann um 9 Uhr ging es zurück auf die Zelle. Dann konnten wir uns ein wenig frisch machen, duschen und ja, Bett fertig. Und dann ging es um 10 Uhr ins Bett. Das war so der Alltag. Und das teilweise 7 Tage die Woche, mehrere Wochen am Stück. Selbst sonntags hatten wir oft nicht frei. Da wurde einfach durchgearbeitet. Ja. Keine ganz selten Freizeit, also.
Ja. Ja, sorry, ich bin ein bisschen sprachlos, wenn man das so hört, ist das echt heftig, sich vorzustellen, dass es tatsächlich so passiert und jetzt kein Film ist oder nicht irgendwo bei Netflix gerade läuft, sondern dass es wirklich der Realität ist und dass du das wirklich so erlebt hast. Du sagtest gerade mit 18 Leuten auf 19 Quadratmeter.
Ich stell dir das mal vor, bei dir im Haus am Phoenixsee, wenn du das mal vollstopfst.
Ja. Aber toilettentechnisch oder so, gab es da wenigstens eine Trennung oder sowas? Oder
nee, war das gar einfach? Nichts, alles offen. Du wusstest, konntest an der Scheiße riechen, wer gerade auf dem Klo ist. Da gibt es keine Trennung. Alles offen. Also der eine scheißt und der andere putzt sich daneben mit Zähnen. Das ist ganz normal.
Mhm. Und also, du selber jetzt warst dann halt als Deutscher da. Sind da gefühlt nur Chinesen dann mit dir dann in der Zelle gewesen? Oder gab es noch andere Deutsche? Oder ist das Multikulti? Wie läuft sowas in so einer Zelle?
Also es gibt da...
Ich meine, in der Zelle gibt es ja auch... Also in jeder Gruppe gibt es ja bewiesen Gruppenanführer und eher Mitläufer etc. Wie ist das in so einer Zelle dann also auch für dich gewesen?
Also klar, also es gibt im Gefängnis so eine genannte Foreigner-Blocks, ne, für die Ausländer, und das ist dann gemischt. 50% Chinesen und 50% Ausländer. Die Ausländer haben sich zusammengesetzt, also der größte Teil Vietnamesen, die hauptsächlich wegen Mord da waren oder Vergewaltigung. Dann der zweitgrößte Teil waren Pakistanis, hauptsächlich wegen Drogenhandels. Und der dritte waren Ibos aus Afrika, aus Nigeria. Also Ibos ist eine Tribe aus Nigeria, auch hauptsächlich wegen Drogenhandel. Und dann kamen da immer noch so ein paar andere Leute dazu, also ein Chinese Australian oder Canadian Chinese, sowas.
Nur fürs Verständnis, du warst also in einer Zelle mit Mördern, Vergewaltigern, Drogendealern.
Ja, genau, so auch in einem Bett damit geschlafen mit denen, ja. Also, das, ich meine, da muss ja wirklich, das ist jetzt, das hört sich jetzt verrückt an, aber Gefängnis ist die dümmste Sache, die ein Rechtsstaat machen kann. Also ganz einfach, es ist so wie, stell dir vor, du bist jetzt in einer Zelle eingeschlossen mit Elon Musk, mit Jeff Bezos, mit Richard Branson, und jetzt sitzt du den ganzen Tag da nur und unterhältst dich über alle möglichen Strategien, wie du dein Geschäft expandieren kannst. Wenn du dann wieder rausgehst, hast du die beste Universität abgeschlossen, die man kriegen kann. Also okay. das Dümmste.
Kommt aufs Umfeld an, kommt drauf an, mit wem man dann halt in der Zelle verbringt. Weil
genau, ja.
Das hast du gerade natürlich auch Pioniere erwähnt, kannst ja auch Pech haben, und du hast eher andere Leute bei dir im Umfeld, dann ist das...
Aber ich sag mal
dann
so,
hat die Universität nicht so viel zu bieten.
Für Leute, die aus dem Drogenhandel kommen, für dieses perfekt. Auf einmal bist du mit Kolumbianern zusammen. Ich habe Spanisch gelernt im Gefängnis. Ich habe hinterher mit den Kolumbianern und Peruanern nur noch Latin gesprochen, ja. Und du hast jetzt Connections auf der ganzen Welt. Ich kann nach Pakistan fahren, habe Freunde, nach Thailand habe ich Freunde, in Nigeria, in Tansania, überall. Und die heißen einem herzlich willkommen, ja.
Das heißt also, die sind im Endeffekt, hast du in den 7 Jahren und 7 Monaten Gefängnis in China viele kommen und gehen sehen. Das heißt also, am Ende des Tages kommen die Ausländer in Anführungsstrichen dann auch irgendwann wieder raus? Oder
ja, genau. Also irgendwann schon. Also nicht alle kommen raus. Ja, ich habe auch Leute gesehen, die hingerichtet worden sind, die gestorben sind und verschwunden sind. Also ich habe sie persönlich gesehen, aber sie waren dann weg und wir wussten, die wurden zur Hinrichtung gebracht. Ich habe auch Leute gesehen, die auf Krankenbetten, als ich im Krankenhaus war, mit ausgerenkten Kiefer zur Hinrichtung transportiert worden sind, die dann darauf lagen jeden Morgen. Aber ansonsten ist es, ja, es ist Netzwerkplatz, ne? Es ist Networking Place. Das ist verrückt.
Ja, das hört sich wirklich verrückt an.
Ja.
Aber ist das so, dass du über die Jahre mehr, so hast du gefühlt dir den obligatorischen Abreißkalender vor Augen geführt und hast gesagt, so ein Tag weniger, wieder ein Tag weniger, bald geht's raus? Oder verliert man zwischendurch einfach den Glauben und die Hoffnung und...
Also ich muss dir sagen, als ich vom Gericht mein Urteil bekommen habe und die haben gesagt 8 Jahre und 1,2 Millionen RMB, so 180.000 Euro Geldstrafe, dass ich dann, da hing der Kiefer erstmal runter. Aber zum Glück war ich schon lange zusammen mit einer Gruppe Palästinenser, mit denen ich wirklich 6 Jahre zusammen war, mit dem Mormon zum Beispiel aus Nablus. Und wir sind dann auch zusammen, haben unser Urteil bekommen. Also der hat ein Drogenkartell aufgebaut, ja. Und wir sind dann auch zusammen ins Gefängnis gebracht worden. Das sind auch Spezialfighter, da gibt es so gewisse Terrororganisationen, wo die auch mit dabei sind. Also es gibt ja den Krieg zwischen Israel und Palästina, da haben die mir viel von erzählt. Und da gibt es ja Widerstandsgruppen, den Namen muss ich jetzt nicht nennen, aber jeder, der sich damit auskennt, kann das herausfinden. Und die Leute wachsen da ja schon mit Gefängnis auf in Palästina, wenn die abgeschleppt werden von den Israelis oder wenn es da zum Krieg kommt. Die Häuser wurden zerstört, Freunde wurden getötet und ja, die sind halt im Kriegsstand groß geworden. Und ja, die haben mir dann noch viel Mut gegeben und haben gesagt, okay, Robert, er hat dann suspendierte Todesstrafe bekommen. Das heißt, dass er da so 25 Jahre sein muss. Ja, er war 6 Jahre jünger als ich. Ja, und dann sind wir zusammen mit ins Gefängnis gekommen und du fährst dann erstmal in irgendeine Welt, die du gar nicht kennst, ne? Von Untersuchungshaft ins Gefängnis, da wo der Ernst dann losgeht, ja. Und da.
Großer Unterschied?
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Okay. Also Untersuchungshaft, da hast du noch deine Ruhe, da wirst du jetzt nur verhört, in Anführungszeichen, und isoliert, aber im Gefängnis bist du dann ausgeliefert, da hast du keine Rechte mehr, da musst du arbeiten, da musst du die fügen und sie zusehen, dass du überlebst. Und wie gesagt, du hast ja auch auf das Thema der Gruppierung angesprochen, klar, im Gefängnis geht's nach Rasse, ja, weiß zu weiß, deshalb war ich mit den Palästinensern zusammen, auch weiß, und mit den Kolumbianern, da die meisten Kolumbianer nicht so gut Englisch sprechen, habe ich halt einfach gesagt, okay, fange ich jetzt an, Spanisch zu lernen, ja, und dann habe ich in 2 Jahren Spanisch mehr oder weniger gelernt. Mit Wörtern, die man im spanischen Wörterbuch nicht findet, die man nur in gewissen Regionen in Kolumbien spricht oder in Peru. Da lernt man halt Sachen. Ja, aber klar, es gibt dann, ich meine, für mich war es gut, dass ich so ein bisschen außenstehender war. Ich war nicht dort wegen Mord, ich war nicht dort wegen Vergewaltigung und ich war auch nicht dort wegen Drogenhandel, sondern ganz einfach aufgrund von Wirtschaftskriminalität, wie es ausgedrückt worden ist, so White-Collar-Crimes. Und da ist man ein bisschen, lebt man in einer Parallelgesellschaft im Gefängnis. Und man hat auch den Respekt und die Leute kannten mich aus den Zeitungen. Jeder wusste, wer ich war. Und da hat man dann, ich kannte auch natürlich die chinesische Kultur sehr gut. Muss dir vorstellen, viele Ausländer, die kommen mit Drogen, die sie geschluckt haben, am Flughafen an und werden dann gescannt. Und dann werden die schon, das erste Mal, wo sie chinesisches Land betreten, landen sie dann gleich im Knast. Und kennen die Sprache nicht, kennen die Kultur nicht und die haben es natürlich dann sehr schwer und versuchen dann dagegen zu rebellieren. Und da war ich natürlich ein bisschen besser vorbereitet durch meine Chinesischkenntnisse und ja, vor allem die kulturellen Kenntnisse. Da konnte ich dann mich mit den Chinesen im Gefängnis gut verstehen, mit der Polizei auch mehr oder weniger, konnte ich meine Arrangements treffen und natürlich auch mit den anderen Häftlingen. Ja. Weil ich ja schon vorher 7 Jahre dort gewohnt habe.
7 Jahre waren es, ja. Also 7 Jahre hui, 7 Jahre pfui.
Genau, ja, insgesamt 15 Jahre, ja.
Ja.
Ja. Beide Seiten kennengelernt des Landes.
Kurz nachgefragt, ich meine, das sind alles so schwere Themen und ich komme jetzt mit einem relativ lockeren Thema um die Ecke, aber ich kann mir gut vorstellen, also kriegt man überhaupt mit? Ich meine, wir haben gerade schon davon mehrfach erzählt, dass wir beide uns vom Fußball kennen und dass du großer Dortmund-Fan bist und so weiter. Ich glaube, du warst dann aber auch 2014 zur Weltmeisterschaft. In Brasilien warst du ja auch im Gefängnis.
Oh, das war schlimm. Champions League-Finale auch.
Kriegt man das dann irgendwie mit? Kriegt man das in den chinesischen Nachrichten mit? Kriegst du das irgendwo, hast du es überhaupt mitbekommen oder ist es erst nachher, nachdem du rausgekommen bist, irgendwie gehört? Wie läuft sowas?
Erst am nächsten Tag. Ne? Wir haben dann, wenn die chinesischen Nachrichten gezeigt worden sind, ja, Xing Wen Diambo, da gab es dann am Ende, so bei Weltmeisterschaftsfinale oder Weltmeisterschaften, haben da auch die Resultate gezeigt. Und da habe ich das dann gesehen. Ich hab das Weltmeistertor erst 2019 gesehen. Ja, ich habe es vorher nicht gesehen.
Aber was gibt dir das dann? Also wird man dann gefeiert oder wird man eher gehatet, wenn man dann in der Gruppe unterwegs ist und man dann irgendwie, macht das überhaupt Sinn? Also ist Fußball da überhaupt irgendwie Bestandteil?
Fußball ist ein großes
ist
Thema. Fußball ist ein Riesenthema. Okay. Fußball ist Religion. Ich meine, da waren viele Afrikaner, ob's Afrikaner sind, ob's Jordanier sind, Palästinenser. Fußball ist ein Thema auf der ganzen Welt und die Chinesen natürlich auch. Fußball ist ein Riesenthema und wir haben versucht immer, wir hatten auch eine Zeitung, dann haben wir mal geguckt, okay, was sind jetzt die Ergebnisse, wie spielt Real Madrid, wie spielt Barcelona und Arsenal, Chelsea, natürlich hat jeder da seinen Fan. Natürlich kennt auch jeder Borussia Dortmund, ja. Das auf jeden Fall.
Durch dich wahrscheinlich.
Ja, auch das Champions-League-Finale, Champions-League-Sieg. Ne? Ja. Nee, Dortmund ist schon eine Nummer. Also jeder kennt den Verein.
Ja, krass.
Naja, also Fußball verbindet. Fußball geht über Religion, Fußball geht über Hautfarbe, Fußball geht über alles. Ne? Das ist wirklich etwas, was, wo du, egal wo du bist, auf der Welt sofort Freunde mitfinden kannst. Ne? Du musst jetzt nicht vom gleichen Verein sein. Ist jetzt auch, tut mir leid für die Schalke-Fans. Ne? Es gibt keine Derbys mehr. Wir haben keinen mehr, wo wir Witze drüber machen können.
So. Ah, vielleicht steigt Bochum ja auf, dann haben wir doch Derbys.
Also, ja, gut. Blau für
aber
Blau.
Nochmal ganz kurz nachgefragt. Dann saßt du da über 7 Jahre im Gefängnis und fühlt man sich irgendwann, also hast du dich, oder jetzt auch im Nachhinein, bist du der Meinung, du hast was falsch gemacht und du hast dich irgendwie illegal verhalten und du saßt zu Recht im Gefängnis und hast gegen das Gesetz verstoßen? Oder bist du jetzt gerade immer noch der Meinung, du saßt einfach die komplette Zeit zu Unrecht da und was die mit dir abgezogen haben, ist die größte Sauerei, die du in deinem Leben kennengelernt hast?
Nein, wir sind zu Unrecht verurteilt worden, ganz klar. Das sagt unser Anwalt, das sagen alle, da gibt's nichts dran zu rütteln. Natürlich, was ich unterschätzt habe, war, dass China kein Rechtsstaat ist, ne? Muss man ganz einfach so sagen. Und ich denke mal, das beste Beispiel ist jetzt Jack Ma, wie er verschwunden ist auf einmal seit Oktober. Es gab ja das kleine Video dazu und ich war ja auch bei Galileo dafür.
Müssen wir kurz abholen, ist ja von Alibaba, glaube ich, der Gründer, oder?
Von Alibaba und der Ant Group, damit wollte er ja letztes Jahr an die Börse gehen. Das wäre der größte Börsengang der Welt geworden mit 200 Milliarden oder wo die über 31 Milliarden an Cash eingesammelt hätten. Und dann kurz 3 Tage oder 2 Tage vor dem Listing wurde alles abgesagt von der chinesischen Regierung und er ist dann auch spurlos verschwunden. Das ist natürlich schon ein massives, und er war damals der reichste Mann der Welt. Also ich habe heute gelesen, er ist jetzt nicht mehr der reichste Mann Chinas, sondern ist jetzt die Nummer 4. Aber so passiert es auch den reichsten Menschen. Und das ist auch die Historie der China. Die Reichsten verschwinden immer. Die werden eingesperrt lebenslang oder werden sogar hingerichtet. Ist keine Seltenheit. Also da ist Jack Ma nicht der Erste. Und ähnlich, was ich nur sagen kann, seine Äußerung, der hat ja das chinesische Regime kritisiert. Und das darf man natürlich nicht machen. Und er hat auch eine gewisse Macht. Durch die Ant Group hat er Finanzdaten über 700 Millionen Chinesen, was der hat ja auch so einen Bezahldienst, ähnlich wie PayPal, hat der in China. Antpay heißt das oder so, Alipay. Und damit halt weißt du natürlich, wie die Chinesen ihr Geld ausgeben. Und die chinesische Regierung möchte ja so eine Art Credit Score aufbauen. So, wer sich dem System fügt, kriegt Kredite, darf reisen, hier und dort. Und wenn du so ein Bezahlsystem hast, dann hast du natürlich auch die Macht über die User. Du kannst ja mal eben den Knopf drücken und deine Ausgaben begrenzen oder deinen Kredit tilgen oder einfach dir gar keine Zahlung mehr empfangen lassen. Damit hast du natürlich Macht. Und wer weiß, wie er das genutzt hat. Und da hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ja. Da hat er sich nicht gefügt. Und jetzt ist er weg.
Du hast gesagt, wir sind verurteilt worden. Das heißt, deine
meine damals Geschäftspartnerin, auch Lebensgefährtin, die Angelina, die hat lebenslange Haft bekommen. Also die sitzt noch im Gefängnis. Noch wohl weitere 15 Jahre.
Ist das krank?
Ja, insgesamt müssen es so 22 oder 23 gewesen sein. Also ja, jetzt
warum, noch. Warum hat sie eine höhere Strafe bekommen als du? Weil sie
Chinesin ist.
Keine Ahnung.
Weil sie Chinesin ist. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Ja, für Chinesen gibt es keine Rechte. Also wenn du als Chinese festgenommen wirst, da kannst du nur beten, dass du irgendwie da mit einer Haftstrafe oder irgendwie auch noch gut behandelt wirst. Da kümmert dich die Haftstrafe gar nicht, weil bei den Chinesen sieht es noch viel schlimmer aus. Ja. Die Chinesen, die mit den Ausländern zusammen waren, die hatten es ja noch gut. Die chinesischen Haftzellen sehen ja noch viel schlimmer aus. Und wenn du dich dann beschwerst als Chinese, sag mal, dein Urteil ankämpfst, oder dich querstellst, dann wirst du halt verlegt in ein anderes Gefängnis, wo es dann wirklich übel zugeht. Von daher muss sich ein Chinese 5-mal überlegen, was er dann sagt.
Und hier heulen die Leute rum, weil es einen Lockdown gibt. ich selber beschwere mich ja auch teilweise, aber dann sieht man mal die verschiedenen Blickwinkel.
Ja.
Daniel, wie... Wahnsinn, oder?
Ja, ist schwierig zu nachvollziehen. Ja. Ich habe jetzt lange nur zugehört. Man hatte schon irgendwie das Gefühl, man ist in einem sehr schlechten Film. Ich fand auch die Frage gerade nochmal sehr treffend, wo du Robert gefragt hast, hey, unschuldig oder nicht? Und er dann einfach ganz klar sagen kann, ist nicht. Und dann einfach so 7 Jahre hart gesprochen unter erbärmlichen Lebensgesichtspunkten in dem chinesischen Dreckskaff-Gefängnis abzusitzen. Macht mich auf jeden Fall sprachlos. Und Rechtsstaat ist dann schon etwas, was wir hier in Deutschland schätzen sollten, an vielen Stellen.
Aber man kennt ja so Geschichten, Robert, hier, da gab es mal irgend so einen Marco, der in der Türkei festsaß oder sonstiges, da haben dann irgendwie die Medien alle darüber berichtet und gab es große, ja, irgendwann hat es geklappt sozusagen. Deine Ma hat sich ja hier eingesetzt, aber ich glaube, bis auf die regionalen Medien hat sich da auch keine, also ich glaube, die ganz großen Medien haben jetzt erst im Nachhinein über deine Geschichte berichtet, aber im Vorfeld, um dich da irgendwie, hast du, weißt du das, hat die Bundesregierung da versucht zu helfen oder ist dann einfach
Also man muss das
gegen unterscheiden. Gegen das große China keine Chance.
Nee, nicht gegen das große China keine Chance. Stell dir vor, Deutschland ist ein Exportweltmeister. Wie viele Autos schicken wir nach China? Und was ist dann, wenn du dann China da versuchst, zu weit zu kritisieren oder zu schlecht machst? Wenn China irgendwann mal sagt, okay, kommt, beschwert ihr euch mal weiter, dann verbieten wir halt VW die neue Fabrik zu bauen. Oder wir überlegen mal eben Importzölle auf deutsche Maschinen rauf. Ja, okay. Deutsche Produkte, dann schlägt das natürlich mit der Wirtschaft zurück. Man muss auch in Deutschland ganz klar sagen, Wirtschaft geht vor Leben. Das ist nun mal so. Wir glauben, dass wir hier in Deutschland in einem schönen, ehrenreichen, menschenrechtsfreundlichen Land leben. Schön für uns Leute, ja, wenn ihr hier jetzt auf der Straße bist, schon, aber Export geht vor. Und da muss man ganz einfach sagen, Wirtschaft ist für Deutschland wichtiger als Menschenleben. Punkt aus. Das ist nun mal so. Wir leben vom Export. Unser Wohlstand in Deutschland kommt von der Ausbeutung anderer Länder in dieser Hinsicht. Wenn man das mal genauer studiert, wie es dann zugelassen wird, wie andere Länder Maschinen von uns kaufen können oder müssen und wie gewisse deutsche Importzölle aussehen, zum Beispiel für Kaffee ist es, glaube ich. Kaffee kann man nicht geröstet nach Deutschland bringen oder dafür muss man ganz große neue Importzölle zahlen. Wieso kann man den Kaffee nicht in Afrika günstiger rösten, dann würden die Afrikaner mehr Geld verdienen. Ich meine, da gibt es so kleine Details, wo gewisse Industrien das sehr clever ausnutzen und die Regierung sich da auch nicht drum schert.
Ja, jetzt greifst du das schon so ein bisschen vor, was ich auf jeden Fall heute noch fragen wollte. Wie hat sich deine Sicht der Dinge auf das komplette Leben, auf alles irgendwie geändert? Ich meine, du hast vorher so ein Leben wie wir gehabt. Keine Ahnung, Partys, Fußball, also ja, nicht ganz, Daniel, da hast du recht. Irgendwann bist du dann durch die Decke geschossen. Das hat von uns kann, glaube ich, keiner so bestätigen. Das hat dann keiner erlebt. Aber ich meine, du kommst in Anführungsstrichen, hast die gleichen Wurzeln wie wir. So, bist hier nur im Ruhrgebiet groß geworden und hast dann natürlich Karriere gemacht, bist nach China gegangen und bist komplett durch die Decke geschossen. Hast da irgendwie so die komplette Sonnenseite des Lebens kennengelernt mit allen Facetten, die es dann gibt. Und dann kam der brutale Absturz und wie denkt man jetzt? Denkt man jetzt komplett anders oder bist du eigentlich immer noch so der alte Robert oder gibt es den nicht mehr durch China?
Also man denkt natürlich komplett anders. Man hat die Welt von einer ganz anderen Seite gesehen. Ja, man hat ganz andere Menschen kennengelernt. Ich habe mit Menschen in einem Bett geschlafen, die man im normalen Leben nie treffen würde. Ja, du würdest nie auf einen vietnamesischen Mörderer treffen, der irgendwo aus dem Dschungel kommt. Ja, da ist überhaupt keine Chance, jetzt treffen. Oder mit einem nigerianischen Drogenhändler oder mit einem kolumbianischen Kartellboss, das sind so Leute, die triffst du nicht. Aber ich habe mit den Leuten zusammen gelebt und zusammen geschlafen. Das gibt einem natürlich eine ganz andere Sichtweise, auch auf andere Länder und auf einen selber. Wieso kommen die meisten Leute denn in den Drogenhandel in Afrika zum Beispiel? Nicht, weil sie es wollen oder nicht, weil sie ein böses Herz haben. Nee, ganz einfach, weil sie keine Chance haben, keine Ausbildung haben. Und sie wollen dann halt ganz einfach für ihre Kinder oder für ihre Brüder ein besseres Leben schaffen. Ich weiß, ich kenne hier in Deutschland Ärzte, die durch den Drogenhandel ausgebildet wurden. Also die Brüder haben mit Drogen gehandelt, mit denen saß ich zusammen und haben damit dann deren Brüdern es ermöglicht, hier in Deutschland ein Studium zu machen. Damit dieser Teufelskreislauf in der Familie gebrochen wird. Und wenn du dann die lokalen Zustände kennenlernst, wie es in Palästina ist oder in Pakistan oder Jordanien oder auch in Kolumbien, da kriegst du eine ganz andere Sicht auf die Welt und hinterfragst du dich natürlich auch selber. Zum einen kommst du durch den eigenen Schmerz, den du erlebst, an deine Grenzen und dann deine eigene Würde, die dir im Prinzip versucht wird, genommen zu werden. Da lernst du dich selbst kennen, du lernst dein Ego kennen, du lernst Gott kennen. Ich habe alle heiligen Schriften gelesen, vom Koran über Bibel, buddhistische Schriften, hinduistische Schriften und nicht nur gelesen, sondern ich habe mit den Muslimen zusammen gefeiert, Ramadan, ich habe mit den Russen zusammen Neujahr gefeiert, mit den Indern ihre Feste, also mit allen verschiedenen Leuten. Und da kriegst du natürlich einen ganz anderes Einblick auf Kulturen. Und wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, hey, was wir hier in Deutschland machen und Europa machen, ist richtig und ist der Maßstab der Welt, dann muss ich nur sagen, nee, das ist ziemlich armselig. Und da den anderen Menschen zu respektieren und seine Würde zu respektieren, das ist natürlich eine ganz andere Denkweise.
Ja, da muss ich einmal, weil ich habe ein ähnliches Beispiel. Manchmal denke ich, dass wir in Deutschland uns einfach für zu wichtig nehmen auf der Welt und dass wir irgendwie so einen großen Einfluss haben, weil, Daniel, weißt du noch, als wir in Vegas waren und da haben wir halt einen Junggesellenabschied gefeiert und da, ja, es war ja meiner und dann durfte ich halt auf die Leute zugehen, auf den, die da auf der Straße waren und dann sollte ich Fragen stellen und so. Und wenn die eine Frage richtig beantworten, habe ich Glück gehabt. Wenn sie falsch beantwortet haben, musste ich irgendwie, glaube ich, einen Schnaps trinken oder so. So. Und ja, dann haben wir ja gefragt nach der Kanzlerin. Oder wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Und dann haben die halt in Anführungsstrichen falsch geantwortet. Die haben jemand anders erwähnt, der schon Gott sei Dank lange nicht mehr unter uns war jetzt. Aber halten wir fest, da haben wir natürlich drüber gelacht und fanden das erstmal witzig. Auf der anderen Seite habe ich mir im Nachhinein gedacht, so, ja, warte mal, wenn man mich jetzt fragt, wer ist in Luxemburg Staatsoberhaupt, dann wüsste ich es auch nicht. Und dann würden die Luxemburger vielleicht sagen, oh, sind die Deutschen dumm? Und dann denke ich mir so, ja, nee, vielleicht sind wir einfach als Deutschland gar nicht so wichtig auf der Welt, wie wir manchmal irgendwie immer denken. Und also warum sollen Amerikaner wissen, wie unser Staatsoberhaupt heißt? Ist doch eigentlich total egal, weil so wichtig ist Deutschland, glaube ich, nicht, global gesehen. Das ist immer meine Meinung und ich glaube, Ähnliches hast du jetzt dann auf andere Art und Weise dann irgendwie auch gelernt, oder? Kann man das so?
Ja, ich sag mal so, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, ne, versuche in deren Schuhen zu stecken und aus derer Brille zu gucken, aus deren Augen zu gucken und nicht aus deinen eigenen. Und dann fängst du nämlich an zu richten und sagst dir, okay, der macht das nicht so, wie wir das machen, also ist das falsch. Und man sollte nicht über andere Menschen richten, sondern ganz einfach, okay. Also ich habe ein schönes Sprichwort, ein chinesisches Sprichwort habe ich gelesen. Es sagt im Prinzip so, jeder Mensch ist wie ein Buch, ja. Du musst nur anfangen, es zu lesen. Mhm. Und dann erzählt dir jeder Mensch eine Geschichte. Und das habe ich versucht im Gefängnis zu machen. Und so habe ich mir die Geschichte von Hunderten von Leuten erzählen lassen, aus allen Regionen der Welt. Und wenn ich jetzt nach Nigeria fahre, da kann ich auf verschiedenen Sprachen oder auf jeden Fall mit verschiedenen Wörtern die Leute begrüßen im lokalen Dialekt. Obwohl ich noch nie da war, ja, in dieser Sache. Aber ich fühle mich so, als ob ich schon da gewesen wäre. Das ist auch in Pakistan oder in Palästina. Ich weiß, wo ich hin muss oder in Kolumbien, ja, ohne jetzt mit Furcht dahin gehen zu müssen, sondern ich weiß jetzt, wie man die Leute respektiert. Und wenn du die Leute respektierst, dann respektieren sie auch dich hinterher. Das ist der erste Schritt, wie du Respekt überhaupt bekommen kannst. Und das ist das, was wir halt oft in der westlichen Welt falsch machen. Also wir versuchen, unsere Ansicht als richtig darzustellen. Ja. Und damit richten wir schon die anderen und dann haben wir schon verloren. Dann kannst du keine Herzen mehr gewinnen.
Wohl wahr. Sehe ich ebenfalls so. Wie sah denn dein eigenes Kapitel, das nächste Kapitel dann aus, als du dann irgendwann wusstest, du wirst jetzt freigelassen? Wie ging es dann weiter? Wie empfindet man dann? Wie ging es dann Richtung Deutschland? Wie ist das, wenn man dann die Mama wieder sieht und so weiter? Also es kann man sich hier einfach nicht vorstellen.
Also der Tag der Freilassung war, glaube ich, der schlimmste Tag. Schlimmer als die Verhaftung. Ja? Denn ich habe mit Leuten 6 Jahre zusammengelebt, ja, in einer Zelle. Und das ist so, dass du, als ob du jetzt die Leute, du bist im Krieg, bist an der Front, du musst jetzt deine Kameraden zurücklassen und weißt, du wirst die meisten nie wiedersehen, ja. Und als ich dann abgeholt worden bin aus dem Gefängnis, da habe ich Standing Ovations von den Gefangenen erhalten und haben mich gefeiert, ey, und da bricht dir das Herz, ne? Klar, auf der einen Seite geht's jetzt nach Hause, du freust dich, aber auf der anderen Seite lässt du deine Freunde oder deine Familie hinter dir, ne, aus dem Gefängnis. Ja, und das zerreißt einen natürlich. Und da bin ich da mit ganz gemixten Gefühlen haben sie mich zum Flughafen gebracht, die Chinesen. Erstmal, ich habe dann Klamotten bekommen von meiner Mutter, die sie gekauft hatte. Die konnte ich dann anziehen, nur da war dann halt die Hose zu groß. Also ist mir mal runtergerutscht und ich hatte keine Unterhose. Ich bin dann so halb bekleidet zum Flughafen gefahren und ich wusste auch nicht, wohin ich fliege oder worüber ich fliege. Die Polizei hat mich dann da durch die Immigration gebracht. Und mir ging es dann aber auch so schlecht, diese ganzen Eindrücke. Ich bin Auto gefahren das erste Mal wieder und mir war so übel. Und dann bin ich durch den Flughafen gegangen in Guangzhou und ich gucke da nur so, boah, diese ganzen Lichter, so grell. Ich habe keine Farben gesehen, du lebst ja nur in Monotonie. Das war ja alles nur entweder weiß oder irgendein Grün. Diese beiden Töne hatten wir. Und dann läuft da so eine Frau an mir vorbei und ich so, boom. Ich renne in so eine Wolke hinein oder gegen so eine unsichtbare Wand und rieche das erste Mal Parfüm. Ich so, wow. Und dann drehe ich mich um und gucke, das ist da super schicke Blondine mit langen Haaren. Perfekt, schön gestylt in Gucci und sah aus wie eine Russin. Wahnsinn. Und ja, ich bin dann so völlig benebelt in den Flieger gebracht worden, ja, in der VIP-Lane von der Einwanderungsbehörde. Bin dann in den Flieger reingekommen, mir war so schlecht. Und als ich in dem Flieger saß, gucke ich mir so um. Hä? Was machen die Leute denn da alle? Haben ihre Handys, gucken auf ihren Handys, gucken auf ihren Tablets, Filme und so. Und ich so, hä? Du hast doch deinen normalen kleinen Flugzeugfernseher da. Ich hab ja iPhone und so ganz ins Quatsch, habe ich alles verpennt, ne? Und guck mir die Leute an. Wenn du fragst, ob es Aliens gibt, ja, die habe ich gesehen. Im Flugzeug. Die haben Technologie, die ich vorher nie gesehen habe, wie im Science Fiction. Also, da kommen wir auf das Alien-Thema zurück. Nee. Dann habe ich nur gepennt. Und dann bin ich in Moskau gelandet und da waren auf einmal minus 20 Grad, von plus 20 zu minus 20 und ich hatte keine richtige Jacke. Dann sagen sie am Flugzeug immer noch, ja, Robert Rother, bitte sitzen bleiben. Ja, nicht so, okay. Und dann kam da eine Frau an und hat mich dann abgeholt und meinte, hast du deinen Reisepass vergessen? Ich so, nee, den habe ich hier. Und dann meinte sie, okay. Die musste mich dann in Moskau reinbringen zur Immigration dann und sehen, dass ich einen Stempel mache, damit ich einchecke und dann aus China ausgereist bin. Ja, dann haben die das wohl den Chinesen weitergegeben. Ja, und dann ging es ratzfatz vom einem Ende zum anderen Ende vom Moskauer Terminal, der ziemlich groß ist, in Flieger nach Hamburg. Ja, und da habe ich dann meine Mutter empfangen. Da bin ich dann auch noch am falschen Gate rausgegangen und es hat dann noch so ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich die überhaupt gefunden habe. Und mir ging es an dem Tag, aber mir ging es wirklich nur da Emotionen, Wirbel, ne? Auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite Traurigkeit und die ganzen Eindrücke, die einem, wo es an einem total schlecht geht. Und ich weiß dann nur noch, die erste Nacht bin ich dann auch in einer neuen Umgebung groß geworden, also bin ich geschlafen, weil meine Mutter einen neuen Lebensgefährten gefunden hat. Und die erste Nacht habe ich nur auf dem Boden geschlafen. Ich konnte gar nicht auf einer Matratze schlafen. Das war einfach zu hart. Und habe ich mich neben das Bett auf den Boden gelegt und dann konnte ich ein bisschen pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann musste ich erstmal, ich hatte ja noch meine alten Klamotten, eine kaputte Brille und dann musste ich erstmal nach Karstadt, Dortmund zum Einkaufen fahren. Und du hast ja auch jahrelang nur so weite Klamotten getragen und Maximilian, mein Bruder, war da mit dabei und ich wusste ja auch nicht, was ich jetzt anziehen sollte. Was ist denn jetzt Mode oder so? Und dann hat mich Maximilian eingekleidet und ach, das war auch lustig. Die Sachen, die waren so eng, dann so Skinny Jeans und so. Ich habe mich gefühlt wie so ein steifer Sack, der da jetzt in irgendwas reingezwängt wird. Ne? Ach ja, nee, das war lustig. Ja, da muss man sich so langsam wieder akklimatisieren, ne, in die Welt rein.
Ja. Ja. Wahnsinn.
Ja.
Absoluter Wahnsinn. Willst du mal jemand zurück nach China?
Nee, ich habe ja Einreiseverbot. Ich bin Persona non grata. Ja, ich darf da nicht mehr hin. Ich bin, nee, danke, will ich auch nicht mehr. Also da, vor allem jetzt auch nach dem Buch und so weiter, geht nicht, nein. Das Thema ist erledigt auf Lebenszeit. Das erste Land, wo ich nicht mehr hin darf. Freiwillig auch.
Wenn man nochmal hin möchte, ja, ich wollte sagen. Das ist ja dann auch.
Nee.
Ja, ich denke mir nur gerade, wenn deine Lebensgefährtin, die da ja noch über 20 Jahre, oder was du jetzt gesagt hast, insgesamt 20 Jahre da sitzt, hast du vor, die nochmal irgendwann dann wiederzusehen oder glaubst du, das sollte lieber auch nicht mehr passieren?
Ich weiß es nicht.
Wie denkt man also?
Ich habe Kontakt zu ihrer Familie, aber jetzt, wie das jetzt noch weitergeht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Ja. Krass. Und dann lernt man hier wieder das Leben kennen. Dann hast du bestimmt nicht nur das WM-Tor von Götze verpasst, sondern hast ja iPhone und sonstiges, alles, was du gerade erwähnt hast. Das kennt man nur aus Filmen. Und da ist wirklich jemand hier gerade, der genau das so erlebt hat. Das ist irgendwie auch irgendwie unvorstellbar, muss ich sagen.
Ja, da war ich dann. Willkommen in der Alien-Welt, ne? Ja.
Hast du lange gebraucht dann, um irgendwie alles aufzuholen? Oder?
Das braucht seine Zeit, ja. Also das erste Jahr habe ich klar mit dem Buchschreiben verbracht und wirklich viel gelernt, viele Online-Kurse besucht, mich wieder so Marketing und so weiter up-to-date gebracht, was es nicht alles so gibt für Software, für Computerprogramme und ja, habe ein Jahr lang im Prinzip durchgepowert. Dann kam die Veröffentlichung des Buches und mit dem Buch kam dann natürlich auch wieder gleich, okay, Robert, kannst du mir bitte beibringen, wie man an der Börse handelt? Ja, dann hat das Ganze seinen Weg genommen und jetzt ja geht's mit Kryptowährungen und Livestreams ging's dann los vor ein paar Monaten und das explodiert schon wieder das Geschäft. Also das weiß ich nicht, was ich da, also das, was ich da anpacke, gerade in diesem Bereich, ist wieder wie Bitcoin gerade durch die Decke schießt, ne?
Ja.
Da muss man jeden Tag lerne ich. Für mich waren Livestreams neu, für mich ist die Technik neu. Ich habe mir das alles selbst angeeignet, kaufe meine Seminare, buche Berater oder Lehrer, die mich da weiterschulen können, um so mich wieder up to date zu bringen. Ja, das ist der einzige Weg. Muss dich dann wieder neu erfinden, dich anpassen. Und so habe ich auch wieder sehr coole Leute kennengelernt, neue Geschäftspartner, die dann mit mir was zusammen machen. Ja, und jetzt nimmt das seine Form wieder an.
Ja.
Aber du bleibst in Deutschland, oder?
Nein, nein, nein. Raus aus Deutschland. Mit Deutschland habe ich nichts am Hut. Das ist jetzt nur aufgrund von Corona bin ich hier, aber so schnell wie es geht, bin ich wieder zurück bei meinem alten Wohnsitz. Und ich wohne ja nicht in Deutschland, bin noch nicht gemeldet. Da. Slowakei wohne ich, Bratislava.
Okay.
Nur jetzt momentan mit Corona und dem Lockdown ist das alles ein bisschen kompliziert. Aber sobald es hier die ersten Lockerungen gibt, bin ich wieder weg aus Deutschland. Ich möchte auch hier nicht mehr wohnen. Ich habe mit der deutschen Regierung abgeschlossen. Aber wie gesagt, man muss bei Ländern, das ist auch nochmal bei China, muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt die Menschen, die in einem Land wohnen und das Regierungssystem, ja. Und das bei den Chinesen, das sind super lustige Menschen. Ich gehe auch gerne jetzt noch ins chinesische Restaurant, unterhalte mich mit Chinesen. Das ist alles, das sind super flockige Persönlichkeiten und ähnlich ist es in Deutschland auch. Also ich weiß, was die deutsche Regierung mit mir gemacht hat. Ich weiß, wie sie mich angelogen hat. Meine Mutter auch, von daher ist da, brauchen die mir mit nichts mehr kommen. Das ist meine persönliche Sache und da bin ich weg. Nein, Deutschland ist nicht meine Heimat.
Kann man nachvollziehen, oder, Daniel? Ja. Irgendwie bei dem
Erlebnis. Bei der Geschichte, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Stunde.
Ja.
7 Jahre zusammengedampft, das ist schwierig. Ich bin da so ein bisschen auf jeden Fall, ich brauche jetzt erstmal noch mal ein paar Minuten, um das zu verarbeiten.
Ja, ist krass. Also, ich meine, wir haben hier im Podcast vor ein paar Wochen hier die Beachvolleyball-Jungs gehabt, da haben wir gefühlt eine Stunde durchgelacht. Und ich finde, wir haben auch heute viel gelacht, aber trotzdem ist das Thema halt für uns auch natürlich extrem hart. Und ich meine, Robert, wir kennen uns ja von früher und ich weiß, dass ich irgendwann bei WhatsApp eine Nachricht von dir hatte. Und ja, ich da tatsächlich, also kann ich auch gerne sagen, ich saß da, hab Tränen in den Augen gehabt und habe mich einfach so gefreut für dich. Und dann haben wir uns ja auch ein paar Tage später in Unna mal im Extrablatt getroffen und haben uns dann das erste Mal wieder gesprochen und von daher kenne ich ja auch einen Großteil deiner Geschichte. Aber ich glaube, Daniel, du hast es ja auch angerissen schon als Story gehabt sozusagen, aber das jetzt nochmal so im Detail zu hören, ist auf jeden Fall echt.
Ja, die Überraschung war ja auch, den Urlaubsguru gab es ja auch noch nicht, als ich verhaftet worden bin. Bis mir Lars irgendwann mal sagte, hä? Der? Ja. Daniel?
Ja, das war so. So versucht halt jeder vorwärtszukommen im Laufe der Zeit. Und wir Daniels haben da auf jeden Fall mal einmal aufs richtige Pferd gesetzt. Ich meine, wir haben ja auch vorher schon ein paar Internetprojekte gehabt, die sind dann nicht ganz so erfolgreich geworden wie Urlaubsguru war, bis Corona kam. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber so hat jeder. Also das ist nicht vergleichbar, also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie in Vergleichbarkeit setzen, aber so hat jeder seine Herausforderungen. Auch wir haben natürlich jetzt Herausforderungen, die wir so in unserem Leben noch nie hatten.
Ja.
Durch Corona oder durch die Entscheidungen, die von Regierungen getroffen werden hinsichtlich Corona. Und
könnt ihr auch euer eigenes Lied von singen.
Ja, genau. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Lied. Ja. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich kann hier weiterhin von zu Hause aus mein Leben so leben, wie ich es eigentlich auch mehr oder weniger gewohnt bin. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon mal so lustig gesagt, ja, und wir meckern hier in Deutschland über den Lockdown und fühlen uns hier unserer Freiheit beraubt, wenn wir nicht mehr ins Kino gehen dürfen oder nicht ins Restaurant gehen dürfen. Ich meine, das hat alles seine wirtschaftlichen Folgen, gar keine Frage. Also jeder Restaurantbetreiber, da habe ich volles Verständnis für, dass die gerade richtig im Strahl war und so.
Ja,
aber
habe ich.
Aber unterm Strich trotzdem sind wir alle in einer wirklichen Wohlfühloase hier, muss ich sagen. Und deswegen ist das kein Vergleich zu dem, was du erlebt hast.
Nein.
Ja. Was hast du für Ziele noch? Also
okay.
Ja, was Ziel? Willst du, weiß nicht, was sind deine Ziele? Willst du irgendwie beruflich nochmal auf das gleiche Niveau? Willst du einfach beruflich irgendwo vernünftig ankommen? Oder was ist auch dein Leben? Sagst du, ich will nochmal die ganzen Länder bereisen, will irgendwie, was ist dein Antrieb, den du jetzt entwickelt hast, auch durch die Zeit?
Veränderung schaffen, ne? Man hat viel erfahren, Aufklärung, gerade auch die Unterstützung von Talenten oder jüngeren Leuten, die einfach einen neuen Halt suchen, ja, die vielleicht auch gerade ein bisschen verloren sind, gerade so Generation Z und die Millennials, die sind so ein bisschen orientierungslos, die sind hochintelligent, haben viel auf dem Kasten, aber oft fehlt denen gewisse Vorbilder, ja, die ein bisschen in unserer Gesellschaft fehlen. Und da möchte ich natürlich Veränderungen schaffen. Wie ich das machen kann, ganz klar, man muss die Leute erstmal erreichen, mit denen ins Gespräch kommen. Und da sind ja Sachen wie Kryptowährungen oder Bitcoins sind eine super Sache. Und ich habe dort ein Fachwissen, was ich aus meiner Investmentbranche her kenne und auch den richtigen Partner, den Peter Becker, habe, wo wir halt ein Wissen liefern können, was bisher keiner in Deutschland kann oder weltweit auch nur eine Handvoll Menschen tun können. Und daran, man sieht an dem Feedback dieser jungen Generation, aber auch der älteren Generation, dass die Leute Veränderung haben wollen, ne? Dass sie satt haben, das alte System. Das ist im Prinzip so das Mittel, um die Leute zu erreichen. Denn natürlich muss man wieder finanzielle Freiheit erreichen, ja, aber dann auf einem deutlich höheren Niveau als vorher. Denn nur wenn du Geld hast, kannst du auch Veränderung schaffen. Du brauchst Geld oder Leute, hat mal Gandhi gesagt, um eine Revolution anzuzetteln. Ja. Und Mahatma Gandhi hatte nicht das Geld, aber die Leute. Und für mich ist es ein Mix. Ich brauche das Geld einmal, um halt zum Beispiel eine Stiftung zu gründen, um meine eigenen Ideen zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite auch die Leute, die daran glauben, ja, und die mitziehen. Und das versuchen wir jetzt auch ganz viel mit Free Content zu machen, mit den Livestreams, die wir täglich machen, die umsonst sind auf meinem YouTube-Kanal, wo jeder, der Fragen hat, einfach mal nachfragen kann. Es geht zwar, klar, hauptsächlich über Kryptowährung, aber wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich über Kryptowährung, natürlich auch mit anderen Aktien oder anderen Investments, sich eine gewisse finanzielle Freiheit schaffen, die den Leuten so gar nicht bekannt ist. Und ja, da versuchen wir derzeit Aufklärung zu machen und natürlich immer die Leute, und ich kriege es an dem Feedback von den Leuten, viele Leute haben Probleme, brauchen Hilfe und suchen einfach eine Chance, ja, eine Selbstverwirklichung. Ja. Und da kann man den Leuten dann gute Hinweise geben aus der eigenen Erfahrung.
Kann man so zu 100% unterschreiben, definitiv. Finde ich gut, dass du da auf jeden Fall so dein Weg siehst, da auch entsprechend dein Wissen zu transferieren und da jungen Menschen zu helfen. Ich glaube, da können wir Älteren uns auf jeden Fall alle immer wieder vor Augen führen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, weil wenn wir dann uns zurückerinnern, als wir selber jünger waren, haben wir uns ja natürlich auch gerne mit Älteren ausgetauscht und haben von deren Erfahrungen profitiert. Und von daher sollte man da auf jeden Fall immer wieder auch selber in diese Position schlüpfen und dann auch entsprechend Hilfestellung bieten.
Absolut. Das ist eine Pflicht und das ist eine Verantwortung von älteren Menschen. Ne? Ja. Ich habe von Älteren gelernt, ihr auch. Und ja, jetzt sind wir halt mal die Älteren. Ne? Jetzt hat sich die Zeit gewendet.
Nicht ganz so laut. Ja. Ja. Okay, Daniel.
Ich habe nichts mehr.
Okay.
Gut, weil ich muss jetzt auch gleich im Podcast. Ne? Ich muss jetzt gleich in den Livestream, meine ich, um 15 Uhr.
Kein Problem. Ja. Wir wollten, also abschließend stellen wir eigentlich auch immer noch eine Frage, und zwar geht es dann irgendwie um einen Tipp, den der jeweilige Podcast-Gast im Endeffekt über seine Heimatstadt geben kann. Jetzt ist es bei dir ja so, dass du dich in Bratislava zu Hause fühlst, und vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, weil Daniel und ich wollen mal irgendwann diese Tour einmal komplett durchziehen und dann überall die ganzen Tipps dann entsprechend wahrnehmen. Was müssen wir da sehen, essen oder weiß der Geier was? Wo sagst du, ey, das ist irgendwie ein Secret Spot, den dürft ihr nicht verpassen, oder irgendwie die beste Currywurst oder weiß der Geier?
Geht in die Bukowski Bar in der Bratislava Altstadt. Bukowski, wie der Schreiber, und da müsst ihr eine Treppe runtergehen und da findet ihr sehr coole Underground-Location mit super Cocktails, sehr netten Leuten. Also das ist ein Platz, wo ich immer gerne hingehe, wo wir uns auch immer treffen in Bratislava. Bukowski Bar.
Check, haben wir uns gespeichert.
Ja.
Ja. Gut, okay. Dann haben wir auch sehr, sehr viel gesprochen heute. Aber es war ja auch jetzt, ist ja halt einfach auch ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und Daniel sagt ja gerade schon, jetzt haben wir in einer Stunde quasi, jetzt sind wir schon ein bisschen über eine Stunde hinaus, ich weiß, aber haben wir im Endeffekt mal eben 7 Jahre und 7 Monate plus drumherum noch alles versucht zu erzählen. Also krass, einfach nur krass. Robert, an dieser Stelle auf jeden Fall von Herzen wirklich ein Dankeschön, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und dass du so ausführlich mal geschildert hast, was es auch an negativen Erlebnissen im Ausland geben kann. Und da bist du, glaube ich, echt jemand, der wirklich Erfahrung gesammelt hat, die nicht jeder wo es nur ganz, ganz wenige in Deutschland gibt, die genau sowas erlebt haben. Von daher, wie gesagt, von Herzen danke, dass du heute auf jeden Fall hier bei uns dabei warst.
Ja, ich danke mich auch. Ne? Das hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Ja. Und ich schicke dir noch mein BVB-Trikot. Ne?
Ja, mach das. Ja. Machen wir. Und wenn du irgendwann wieder in Unna bist, sag Bescheid, dann gehen wir nochmal in die Uni. Und ja. Dann stoßen wir wieder an. Also ich glaube, ja, auf die guten alten Zeiten und auf alles, was noch kommt.
Ja, okay, gut. Ja,
dann Vielen Dank, Robert.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.